Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Sendung sprechen wir über einen spannenden Expansionskurs, denn die US-Großbank JP Morgan Chase will mit einer Online-Bank im deutschen Privatkundengeschäft aktiv werden. Außerdem geht es bei uns heute um die Pattsituation nach der Wahl in Spanien und ihre Folgen für die Wirtschaft. Heute ist Montag, der 24. Juli und ich bin Sandra Grönefeld. Wie ist Ihr Verhältnis zu Ihrer Bank denn so? Die meisten Deutschen sind ihren Geldhäusern ja ziemlich treu. Ein globaler Bankenriese aber könnte den Privatkundenmarkt jetzt gehörig aufmischen, denn die US-Großbank JP Morgan Chase will nach Europa expandieren. JP Morgan plant, seine Online-Bank Chase, die bisher nur in Großbritannien aktiv war, auch in Deutschland und anderen EU-Staaten einzuführen. Und das neue Europageschäft soll von Berlin ausgeführt werden. Und dafür wurden offenbar auch schon eine Menge Leute eingestellt. Was genau die US-Großbank plant und inwiefern das eine ernstzunehmende Konkurrenz für die etablierten Banken darstellt, das erklärt mein Kollege Andreas Gröner. Er ist Co-Leiter des Teams Banken und Versicherung beim Handelsblatt. Außerdem sprechen wir über das Wahlergebnis der Parlamentswahlen in Spanien. Denn dort wurde am Wochenende gewählt und vorab wurde ein starker Rechtsruck befürchtet. Die Sorge war auch außerhalb von Spanien groß, dass in einem weiteren großen EU-Mitgliedsland eine Rechtsaußenpartei in die Regierung einzieht und damit in einem weiteren Land Rechtspopulisten mitregieren. Der ist nun zwar ausgeblieben, aber die Regierungsbildung dürfte sehr schwierig werden. Denn die Parteien befinden sich in einer Pattsituation. Weder der linke noch der rechte Block hat eine klare Mehrheit. Und diese ungewisse Ausgangslage stellt auch die Wirtschaft vor eine herbe Belastungsprobe. Wie Investoren derzeit auf das Land blicken und wie es nun mit der Regierungsbildung weitergehen könnte, das erklärt uns Handelsblatt-Korrespondentin Sandra Luven. Aber vorher werfen wir wie immer noch einen Blick auf die Märkte. Dafür ist mir jetzt mein Kollege Ingo Narrat aus Frankfurt zugeschaltet. Hallo Ingo.
Hallo Sandra.
Ja, der DAX ist ja eher unentschlossen, kann man sagen, in die Woche gestartet mit einem leichten Minus von 0,1% auf knapp 16.160 Punkte. Was war denn vor allem im Hinblick auf die Einzelwerte heute besonders spannend?
Unentschlossen, das hast du schon ganz richtig beschrieben. Also wenn alle Börsianer Berliner Polizisten wären, dann könnte ich das kaum erklären, denn die haben ja jetzt genug Zeit zum Traden, weil sie keine imaginären Löwinnen mehr jagen müssen. Aber Scherz beiseite, es war natürlich Zurückhaltung spürbar. Die Spanienwahl hat vielleicht ein bisschen verunsichert. Vor allem aber stehen ja die Zinsentscheidungen in Amerika und bei uns an, am Mittwoch und Donnerstag. Möglicherweise ist dann auch ein bisschen Angst vor der Höhenluft da oben dabei, denn der DAX ist nur vielleicht so 150, ein bisschen mehr Punkte von seinem Top weg. Werfen wir das alles in einen Topf, heißt das für die Anleger, Vorsicht, Unsicherheit, erstmal Füße stillhalten. DAX-Tagesgewinner sind Conti, Sartorius, Merck, alle 1-2% nach oben. Verlierer Heidelberg Materials, Zalando, Fresenius, 1-3% runter. Ich zähle das mal einfach nur so auf, weil da gibt es keine besondere Geschichte zu erzählen. Ich würde vielleicht nur zwei Aktien erwähnen wollen, deren Kurs über Bande gespielt wurde, weil Branchenvertreter im Ausland Zahlen veröffentlichten. Und das war einmal der irische Billigflieger Ryan. Da war der Ausblick eher schlecht. Fraport fiel dann 3% und Lufthansa 1%. Die andere Geschichte war die britische Vodafone, deren Quartalzahlen besser waren als erwartet. Und dann Deutsche Telekom und Telefonica Deutschland sind dann beide ungefähr 1% rauf.
Du hast ja eben auch schon die bedeutenden Zinsentscheidungen diese Woche angekündigt. Ja, auf welche Daten müssen wir denn aber vielleicht vorab auch noch achten?
Da steht einiges an. Und beide Zinsentscheidungen orientieren sich natürlich maßgeblich an den zwei Dingen Konjunktur und Inflation. Und schwache Wirtschaftssignale gab es aus Europa schon am Montag mit den Einkaufsmanager-Indizes. Am Dienstag wird es dann interessant, den Übersee, da kommt das Verbrauchervertrauen. Außerdem die Immobilienpreise, die wohl steigen dürften. Das spricht für länger höhere Inflation. Ja, und dann, ja, wirklich gibt's einen ganz neuen Inflationstreiber oder besser gesagt Inflationstreiberin. Ich würde sie mal nennen die Swiftflation. Ja, wobei das nichts mit dem internationalen Zahlungsverkehrssystem, das Zungenbrechern, Swift zu tun hat, sondern mit Taylor. Die ist ja mega erfolgreich und hat ihre Tournee in Amerika gestartet und sogar die US-Notenbank ist auf die Sängerin aufmerksam geworden, weil viele Fans in den Konzertstätten übernachten, sodass die Zimmer dort dreimal so teuer geworden sind, in Pittsburgh zum Beispiel. Und Geld geben die Fans natürlich dort auch noch aus. Taylor Swift, du Inflations-Amazone, rufen wir ihr mal zu, ne? Mit einem Augenzwinkern, versteht sich.
Ja, jetzt nimmt ja auch die Saison der Firmenberichte über das zweite Quartal an Fahrt auf. Wo lohnt es sich denn aus deiner Sicht aktuell genauer hinzuschauen?
Ja, schon am Dienstag ist Highlife. Bei den deutschen Unternehmen kommen deutsche Börse und Hochtief. Das ist natürlich eher Bonsai-artig, ne? Sprich mickrig. Also richtig was los ist in den USA. Da sind es am Dienstag fast 100 Unternehmen, die ihre Zahlen zeigen, wenn ich richtig gezählt habe. Wo schauen wir besonders hin? Ja, auf Microsoft und Alphabet, die Google-Mutter. Beide hatten ja zuletzt spektakuläre Kursgewinne, weil sie als Hoffnungsträger für Geschäfte mit künstlicher Intelligenz gelten.
Vielen Dank, Ingo, für deine Einschätzungen.
Danke, Sandra.
An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Mein Name ist Dr. Tillmann Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Ja, auch wenn die konservative Partido Popular die Wahl in Spanien gewonnen hat, ist der erwartete starke Rechtsruck ausgeblieben, der ja von der Rechtsaußenpartei Vox ausgegangen ist. Was der Wahlausgang über die Stimmung im Land aussagt und was das Ergebnis für die spanische Wirtschaft bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit der Handelsblatt-Korrespondentin in Madrid, mit Sandra Luven. Hallo Sandra.
Hallo Sandra.
Ja, für alle, die die Wahl nicht im Detail verfolgt haben. Wie ist denn die Wahl nun ausgegangen und was lernen wir aus dem Ergebnis?
Ja, also wie du schon gesagt hast, der erwartete Rechtsruck ist ausgeblieben. Gleichwohl hat die konservative Partido Popular die meisten Stimmen bekommen und damit die Wahl gewonnen. Sie haben 33% der Stimmen erhalten. Das ist deutlich mehr als bei der letzten Wahl 2019, wo es nur 21% war. Das liegt daran, dass in der Zwischenzeit der Parteichef gewechselt hat und dass eine rechtsliberale Partei, nämlich Ciudadanos, verschwunden ist. Und die Wähler mehr oder weniger alle zur, wahrscheinlich viele von denen zur Partido Popular gewechselt haben. Die aber wiederum hätte Vox benötigt für eine Mehrheit im Parlament, die Rechtsaußenpartei in Spanien. Und die hat Stimmen verloren. Die ist von 15% auf 12% runtergekommen, sodass die beiden Parteien zusammen eben keine Mehrheit bekommen. Das ist ein sehr überraschendes Wahlergebnis, weil eigentlich die letzten Wochen alle Umfrageinstitute, bis auf eine Ausnahme, damit gerechnet haben, dass es zu dieser Mehrheit kommt, zu dieser rechten Mehrheit. Und ganz offenbar haben die linken Parteien Erfolg gehabt mit ihrer Strategie, die Angst vor Vox zu schüren. Also die haben immer wieder betont, es ist keine konservative Partei und eine rechtsextreme, sondern es sind eigentlich zwei rechtsextreme Parteien, was natürlich nicht stimmt. Und diese beiden Parteien wollten Spanien statt in den Fortschritt in einen dunklen Tunnel führen, der wer weiß wohin führt, und haben halt immer dieses Schreckensszenario gezeichnet, was offenbar bei vielen Wählern verfangen hat und jetzt zu dem Ergebnis geführt hat.
Ja gut, aber nun stecken Sie in einer Pattsituation, oder?
Ja, also die beiden kommen nicht auf eine Mehrheit im rechten Lager. Das linke Lager kommt aber auch nur sehr schwer auf eine Mehrheit. Also Pedro Sanchez bräuchte seine bisherigen Partner plus noch ausgerechnet eine weitere katalanische Separatistenpartei, Junts per Catalunya. Deren ehemaliger Chef Carles Puigdemont hat 2007 ein illegales Unabhängigkeitsreferendum abgehalten und ist dann vor der spanischen Justiz nach Belgien geflohen, wo er immer noch sitzt und von da aus auch noch Einfluss auf die Partei nimmt. Und die würde sich mit Sicherheit auch nur eine Enthaltung bei einer möglichen Amtseinführung sehr teuer erkaufen lassen. Also es gibt schon die ersten Forderungen, die wollen jetzt ein neues Unabhängigkeitsreferendum im Gegenzug für ihre Stimme. Das verstößt aber gegen die spanische Verfassung. Also auch diese Regierungsbildung auf der linken Seite, rechnerisch ist sie möglich, praktisch ist sie extrem kompliziert.
Was bedeutet denn das Ergebnis auf der europäischen Bühne? Denn die Sorge war ja groß, dass in einem weiteren großen EU-Mitgliedsland eine Rechtsaußenpartei in die Regierung einzieht und damit eben auch Rechtspopulisten mitregieren. Was bedeutet das für den Rest Europas, dass es nun nicht dazu kommt?
Ja, ich glaube in erster Linie erstmal eine sehr große Erleichterung, ne? Weil in den letzten Monaten in Italien, Schweden, Finnland eben schon rechtsextreme Parteien entweder die Regierungsgeschäfte ganz übernommen haben, wie in Italien, oder zumindest sie unterstützt haben, wie in Schweden, oder mit in der Koalition sind inzwischen, wie in Finnland. Und Spanien ist eben die viertgrößte Volkswirtschaft der EU. Wenn es da auch so ein Beispiel gegeben hätte einer Regierungsbeteiligung oder Tolerierung von Vox, dann hätte das natürlich den rechten Parteien in anderen Ländern nochmal, den Rechtsextremen nochmal einen Auftrieb geben können. Und das wäre jetzt zu einem heiklen Zeitpunkt gekommen, weil im nächsten Jahr auch Europawahlen sind und man natürlich da so einen Trend wirklich sehr gerne vermeiden wollte.
Werfen wir noch mal einen detaillierteren Blick ins Innere des Landes. Was sagt denn das Wahlergebnis über die ja derzeitige politische Stimmung in Spanien aus und damit auch verbundenen Spannungen?
Ja, also Spanien war bis 2015, als neue Parteien hochgekommen sind, eigentlich ein Land, wo sich immer entweder die Rechten oder die Linken an der Regierung abgewechselt haben. Und bis heute haben das die spanischen Parteien nicht geschafft, sich auf diese neue Realität einzustellen. Also Pedro Sanchez hat zwar die erste Koalitionsregierung geführt mit den Linkspopulisten von Unidas Podemos, aber das, was jetzt Spanien aus diesem aktuellen Patt raushelfen könnte, zum Beispiel eine große Koalition zwischen Konservativen und Sozialisten, das ist immer noch vollkommen undenkbar in Spanien, weil einfach die Gräben zwischen den beiden Parteien, zwischen den beiden Blöcken auf der rechten und auf der linken Seite so groß sind, dass und die Spitzenkandidaten sich auf so einen persönlichen, heftigen und aggressiven Schlagabtausch im Wahlkampf geliefert haben, dass man sich eigentlich nicht vorstellen kann, wie die sich einigen auf eine Kooperation. Also das, ja, die Wahlen zeigen einfach, wie unversöhnlich sich da die beiden Blöcke gegenüberstehen. Und das macht jede Wahl seit 2015 extrem schwierig, weil es nachher kaum Mehrheiten gibt für eine Regierung.
Und was dürfte das Wahlergebnis im Speziellen für die spanische Wirtschaft bedeuten?
Ja, also das ist eigentlich das Szenario, was Investmentbanken vorher als das schlechteste der drei möglichen, nämlich entweder linke Mehrheit, rechte Mehrheit oder eben gar keine einfache Mehrheit ausgemacht haben. Investoren mögen natürlich keine Unsicherheit und dieser Wahlausgang erhöht jetzt erstmal die Unsicherheit, ne? Also Standard & Poor's, die Ratingagentur, hat gesagt, es könnten sich jetzt zum Beispiel Reformen verzögern, die Spanien mit der EU-Kommission vereinbart hat, im Gegenzug für die Gelder, die Spanien aus dem Wiederaufbaufonds bekommt. Also könnte jetzt halt eine Hängepartie geben, die noch einige Zeit anhält. Ich war in Kontakt mit dem Chefökonom der Großbank BBVA. Der hat sich ganz entspannt gegeben und hat gesagt, na ja, was mit Blick auf diese Wiederaufbaufonds, 2/3 der Gelder seien schon ausgezahlt worden und jetzt sei es an den Regionalverwaltungen, die wirklich auch in die reale Wirtschaft zu bringen. Und nach den Kommunal- und Regionalwahlen im Mai gründen die sich gerade und er erwartet jetzt eigentlich, dass es schneller geht und nicht zu einer großen Verzögerung kommt. Also der IBEX, der spanische Aktienindex, der hat heute schlechter performt als andere Indizes, aber das Minus lag morgens mit 1% auch im Rahmen. Also im Moment halten sich da die Kollateralschäden in Grenzen. Aber es ist natürlich nichts, was sich Investoren wünschen. Die wollen wissen, wer die neue Regierung ist, was sich dadurch ändert. Und sind jetzt, haben wahrscheinlich jetzt geplante Investitionen erstmal noch ein bisschen länger on hold.
Hm. Ja, wie denkst du, geht es mit der Regierungsbildung weiter?
Ja, also es gibt jetzt einen relativ klaren Ablaufplan. Am 17. August wird das spanische Parlament zusammentreten. Dann reden alle Spitzenkandidaten mit dem spanischen König, der dann am Ende einen Auftrag zur Regierungsbildung erteilt. Der muss sich halt entscheiden, der ist jetzt nicht zu beneiden, wen von den beiden großen Parteien er nimmt. Entweder den Wahlsieger, den Konservativen Alberto Núñez Feijóo oder den bisherigen Premierminister Pedro Sánchez. Es gibt dann eine Frist von 2 Monaten, innerhalb der eine Regierung gebildet werden muss. Wenn sich der erste Kandidat im Parlament der Wahl stellt und nicht gewählt wird, kann der König auch einen neuen Kandidaten bestimmen. Aber das alles muss in 2 Monaten über die Bühne sein. Wenn das nicht gelingt, dann werden neue Wahlen fällig. Und die müssen dann innerhalb von 47 Tagen abgehalten werden. Das heißt, wenn in den nächsten, also Mitte August, dann sind wir bei Mitte Oktober. Wenn bis dahin keine neue Regierung in Spanien steht, werden wahrscheinlich im Dezember nochmal neue Wahlen abgehalten.
Und dann könnten die Karten neu gemischt werden. Wir werden das weiter verfolgen. Vielen Dank, Sandra.
Gerne.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Die US-Großbank JP Morgan Chase ist eine der größten Banken der Welt. Und durch die Übernahme der angeschlagenen Regionalbank First Republic ist sie vor kurzem noch größer geworden. Und jetzt zeigen neue Pläne, dass sie auch auf dem deutschen Markt stärker mitmischen will. Was genau JP Morgan bei uns plant und wie erfolgsversprechend das eigentlich ist, das erklärt uns jetzt mein Kollege Andreas Gröner. Hallo Andreas.
Hallo Sandra.
Ja, wie gut schlägt sich denn JP Morgan Chase bisher schon auf dem deutschen Markt und was will das Institut zukünftig erreichen?
JP Morgan ist in den letzten Jahren stark gewachsen in Deutschland. Das hängt auch damit zusammen, dass man im Zuge des Brexits die Aktivitäten in der EU in Frankfurt zusammengezogen hat. Aber auch im Geschäft ist die Bank gewachsen. Mittlerweile ist die Europatochter hier in Frankfurt die 5. größte Bank in der Bundesrepublik. Sie hat eine Bilanzsumme von 436 Milliarden Euro. Und Jamie Dimon, der Chef von JP Morgan, mit dem ich vor 1,5 Wochen in Berlin gesprochen habe, der hat gesagt, sein Ziel ist, dass die Bank demnächst zu den 3 größten Banken in Deutschland gehört.
Welche liegen denn noch darüber bisher?
Zurzeit liegt die Commerzbank, die KfW, die DZ Bank und die Deutsche Bank noch vor JP Morgan. Wobei der Abstand auf die Commerzbank und auch auf die KfW nicht so wahnsinnig groß ist. Das heißt, diese beiden könnte JP Morgan überholen, wenn die Bank in dem Tempo weiter wächst, wie wir das in den vergangenen Jahren gesehen haben.
Ja, zu der Konkurrenzsituation kommen wir im Laufe dieses Gesprächs auch noch. Jetzt noch einmal ganz kurz zu den konkreten Plänen. Also was genau ist denn in Bezug auf das Privatkundengeschäft hierzulande nun geplant?
Es ist so, bisher ist JP Morgan in Deutschland vor allem im Investmentbanking, im Firmenkundengeschäft und im Geschäft mit vermögenden Privatkunden aktiv, noch nicht im Massengeschäft mit Privatkunden. Und genau das wird sich jetzt ändern. Jamie Dimon hat erstmals offiziell gesagt, dass er mit Chase, einer Online-Bank, die es bisher nur in Großbritannien gibt, auch in Deutschland und anderen EU-Ländern aktiv werden will. Wann genau er in welchem Markt starten will, hat er noch nicht verraten, aber mein Eindruck ist, dass das nicht mehr sehr lange dauern wird, sonst hätte er da nicht so konkret drüber gesprochen.
Wie weit sind denn die Pläne bereits?
JP Morgan hat bereits zahlreiche Mitarbeiter eingestellt, vor allem in Berlin. Das hatten viele auch schon vermutet, denn es gab in den vergangenen Monaten viele Stellenausschreibungen, in denen JP Morgan nach Experten für das Privatkundengeschäft gesucht hat. Bisher hieß es im Umfeld von JP Morgan aber immer, dass man erstmal abwarten will, wie sich Chase in Großbritannien entwickelt, bevor man dann weiter expandiert. Aber diese Phase des Abwartens ist nun offiziell vorbei und die Pläne scheinen sehr konkret zu sein. Denn Dimon hat in dem Interview beispielsweise auch angekündigt, dass das gesamte digitale Privatkundengeschäft in der EU aus Berlin gesteuert werden soll.
Ja, du hast gerade schon angedeutet, die Learnings aus Großbritannien. Ja, was wissen wir denn bisher schon über Chase?
Vielleicht zunächst mal, Chase kommt ursprünglich natürlich aus den USA. Dort ist Chase eine breiter aufgestellte Privatkundenbank, also auch inklusive Filialen. Und in Großbritannien, da ist es eine reine Online-Bank. Die ist da seit September 2021 am Start. Und dieses Konzept wird Chase auch in Deutschland verfolgen. Dimon hat mir gesagt, er ist sich bewusst, dass die Marke Chase in Deutschland bisher noch nicht so bekannt ist, international aber sehr wohl. Und er setzt darauf, dass JP Morgan eine vertrauenswürdige Bank mit einer starken Bilanz ist, wie er das gesagt hat, und dass das auch Privatkunden in Deutschland anziehen wird.
Genau, und welchen konkreten Ansatz verfolgt JP Morgan denn, um diesen Erfolg in Deutschland auch zu haben?
JP Morgan will, wie in Großbritannien auch, mit einigen wenigen Produkten starten und die Angebotspalette dann ausbauen. In Großbritannien hat Chase beispielsweise mit Produkten losgelegt, die Privatkunden vergleichsweise hohe Zinsen geboten haben. Und das könnte durchaus auch ein Ansatz sein, der in Deutschland erfolgsversprechend ist, denn viele Privatkunden schauen ja sehr genau, wo sie die meisten Tagesgeldzinsen kriegen und wechseln dann von der einen Bank zur anderen. Das ist ja ein Wettbewerb, den wir gerade sehen, und der durch ING, DKB und andere Anbieter angeheizt wird. Spannend wird darüber hinaus sein, ob JP Morgan perspektivisch auch das Ziel hat, Hausbankbeziehungen zu Kunden aufzubauen. Also ob die Bank versuchen will, dass die Kunden ihr Hauptkonto bei JP Morgan haben. Wenn sie das machen wollen, dann würden sie auch Konkurrenz für Sparkassen, Volksbanken, Deutsche Bank und Commerzbank, die sich klassischerweise vor allem um die Hausbankbeziehungen von Kunden bemühen.
Also viel dann sogar noch zu den Auswirkungen in Zukunft. Aber wie schätzt du denn ein, wie realistisch ist denn der Erfolg dieser Pläne und damit eben auch eine ernstzunehmende Konkurrenz für Sparkassen, Deutsche Bank, Commerzbank und so weiter?
Zunächst mal muss man sagen, dass der deutsche Bankenmarkt sehr wettbewerbsintensiv ist, besonders im Privatkundengeschäft. Es wird also nicht einfach für JP Morgan. Auf der anderen Seite hat die Bank natürlich langjährige Erfahrung im Privatkundengeschäft. Das unterscheidet sie beispielsweise von Goldman Sachs, die mit ihrer Privatkundenbank Marcus ja auch in Großbritannien aktiv ist und die auch geliebäugelt hat, damit nach Deutschland zu kommen, diese Pläne aber fürs Erste jetzt aufgegeben hat. Zum anderen hat JP Morgan natürlich richtig viel Geld zur Verfügung und kann also auch investieren und kann Ausdauer haben. Nur mal zwei Zahlen dazu vielleicht. JP Morgan hat Anfang des Jahres gesagt, für neue Initiativen wollen sie über 15 Milliarden Dollar in die Hand nehmen. Die Commerzbank hat im vergangenen Jahr gerade mal einen Gewinn von 1,4 Milliarden Euro gemacht. Da sieht man einfach, dass JP Morgan sehr tiefe Taschen hat und wenn die dieses Geld nutzen und damit angreifen, dann nimmt das jeder ernst.
Ja, du hast es ja schon angedeutet, der deutsche Markt gilt als sehr umkämpft und es haben ja auch schon viele in der Vergangenheit probiert, sich hier zu etablieren und sind gescheitert. Was, denkst du, muss denn JP Morgan zukünftig bereit sein zu investieren, um sich relevante Marktanteile zu sichern?
JP Morgan braucht auf jeden Fall einen langen Atem und es wird nicht gelingen, schnell Gewinne zu machen. die einzige Auslandsbank, die bisher richtig erfolgreich ist im deutschen Privatkundengeschäft und einen relevanten Marktanteil aufgebaut hat, ist die ING. Die hat mittlerweile über 9 Millionen Kunden, ist damit die größte Onlinebank in Deutschland. Ich habe mit ein, zwei Experten gesprochen und Oliver Miem von der Beratungsgesellschaft Investor Marketing schätzt zum Beispiel, dass JP Morgan pro Jahr mehr als 150 Millionen Euro investieren müsste und das über 5 bis 7 Jahre. Die Konkurrenz traut JP Morgan das aber durchaus zu. Ich habe kürzlich mit dem Vorstandsmitglied einer großen deutschen Bank gesprochen und er sagte zu mir, wir schauen sehr genau, was JP Morgan macht.
Ja, kommen wir noch auf ein anderes Thema zu sprechen. Und zwar, ich habe es anfangs schon angedeutet, JP Morgan gehört ja zu den größten Banken der Welt. Und deshalb die Frage, denkst du denn, dass da auch dieses klassische too big to fail auch auf diese Bank zutrifft in Zukunft?
Das trifft auf jeden Fall zu. JP Morgan hat insgesamt eine Bilanzsumme von 3,7 Billionen Dollar. Und wie du anfangs ja auch schon angesprochen hast, in der jüngsten Bankenkrise in den USA hat die Bank auch noch First Republic übernommen, ist dadurch also noch größer geworden. Diamond sagt, aus seiner Sicht ist es vor allem wichtig, dass Aktionäre und Management nicht mit Staatsgeld gerettet werden. Ansonsten ist er der Meinung, dass Regierungen grundsätzlich bei Unternehmenspleiten, also nicht nur bei Banken, immer bestrebt sein müssen, dass die Verwerfungen für die Wirtschaft möglichst gering sein werden. Und aus seiner Sicht hat die Regionalbankenkrise in den USA auch gezeigt, dass das System eigentlich funktioniert hat. Denn zum einen hat JP Morgan ja eine strauchelnde Bank übernommen und damit die Lage etwas beruhigt. Und zum anderen haben die Kosten rund 20 Milliarden Dollar die US-Einlagensicherungssysteme getragen. Und die werden ja von den Banken getragen und nicht vom Steuerzahler.
Ja, und abseits von JP Morgan, also in den USA gab es ja erst im Frühjahr eine Bankenkrise. Innerhalb von wenigen Tagen mussten da 3 US-Banken schließen, weil sie zahlungsunfähig geworden sind. Denkst du, dass die Krise denn inzwischen vorbei ist oder könnten weiteren Banken Probleme drohen?
Fürs Erste ist diese Krise sicher vorbei. Die Frage, ob sie wieder aufflammen kann und wird sich erst in den nächsten Monaten und Jahren zeigen, ob das der Fall sein wird. Jamie Dimon ist der Ansicht, dass diese Mini-Krise, wie er sie nennt, vorbei ist, weil es keine anderen Banken gibt, die ein so hohes Zinsrisiko haben und auch Einlagen, die so schnell abfließen können. Bei der Silicon Valley Bank, die ja als erstes zusammengebrochen ist, haben ja sehr viele Fintechs ihr Geld geparkt und andere Startups. Und als es dann Nachrichten gab, dass die Bank vielleicht nicht mehr ganz stabil ist, haben diese Kunden sofort das Geld abgezogen. Andere Geldhäuser haben da eine deutlich stabilere Einlagenbasis, deshalb passiert das da in der Regel nicht so schnell. Diamond hat aber auch gewarnt, dass es durchaus noch zu weiteren Schwierigkeiten bei Banken kommen kann, nämlich dann, wenn die Notenbanken die Zinsen stärker anheben, als das der Markt bisher erwartet. Dann glaubt er, dass es in vielen Bereichen Stress geben kann, wie er gesagt hat. Und das könnte dann vor allem Banken treffen, die Unternehmen finanzieren, die eine relativ hohe Verschuldung haben oder auch die viele Gewerbeimmobilien finanziert haben. Denn je höher die Zinsen sind, desto größer werden die Probleme in diesen Sektoren werden.
Mhm. Vielen Dank, Andreas, für deine Einblicke in das Thema.
Danke dir.
Ja, und wenn Sie jetzt das Interview mit dem JP Morgan-Chef Jamie Dimon auch nochmal lesen wollen, wir verlinken das natürlich in der Folgenbeschreibung. Ja, und damit geht die heutige Sendung von Handelsblatt Today zu Ende. Hat es Ihnen gefallen? Dann hinterlassen Sie doch auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl noch eine gute Bewertung für uns. Und wenn Sie Feedback, Hinweise oder Ideen haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an today@handelsblatt.com oder melden Sie sich per WhatsApp, Telegram oder Signal bei uns. Gerne auch per Sprachnachricht. Die Nummer finden Sie in der Folgenbeschreibung. Redaktionsschluss für die heutige Sendung war um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion geht an Florian Högerle. Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend. Und wenn Sie uns morgens hören, dann einen guten Start in den Tag. Machen Sie es gut.
Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten?
dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig. Erleben Sie hochkarätige Speaker und CFOs renommierter Unternehmen wie Amazon, Google oder SAP. Seien Sie Teil dieses exklusiven Gipfeltreffens am 11. und 12. Juni in Düsseldorf. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15%. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de.